herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer Sonderfolge des Podcasts Lebenswege. Silvia Stiersdorfer, die Beauftragte für Aussiedler und Vertriebene in Bayern, interviewt in der Reihe Zeitzeugen von Flucht und Vertreibung. In der heutigen Sonderfolge spricht Silvia Stiersdorfer aus aktuellem Anlass mit Nadja Atzberger, die in der Westukraine geboren ist.
Ich begrüße heute ganz herzlich bei mir Frau Nadja Atzberger, ist die Landesvorsitzende der Karpatendeutschen Landsmannschaft Ruthenien. Sie ist 39 Jahre alt und in Kolchino in der Westukraine geboren. Dort hat sie bis 1991 gelebt, dann ist sie mit ihren Eltern nach Bayern gekommen. Liebe Frau Atzberger, ich sage erst einmal herzlichen Dank für die Bereitschaft für dieses Gespräch. Schreckliche Bilder erreichen uns gegenwärtig aus der Ukraine. Sie selbst sind in der Westukraine geboren und aufgewachsen, bis sie 1991 nach Bayern gekommen sind. Was lösen diese Bilder in Ihnen aus? Wie haben Sie reagiert?
Guten Morgen, Frau Stiersdorfer. Was lösen die Bilder in mir aus? Ich bin am Donnerstagmorgen aufgewacht und habe zum ersten Mal diese Bilder im Fernsehen gesehen. Und ich muss Ihnen sagen, ich war wie gelähmt. Ich habe mich auf die Couch gesetzt und habe diese Bilder gesehen und ich konnte nicht glauben, was da gezeigt wurde. Die ersten zwei Tage, also sowohl Donnerstag als auch Freitag, standen wir alle wie unter Schock. Also sowohl meine Familie als auch meine Eltern. Wir haben angefangen, Nachrichten zu lesen. Ich selbst habe dann Nachrichten aus aller Welt gelesen, die ukrainischen, die russischen, die deutschen, die englischen und auch was China über diesen Fall schreibt. Und ich war erstmal total überrascht, wie unterschiedlich die Sichten waren. Also ich habe erst überhaupt nicht verstanden, was im russischen Fernsehen gezeigt wurde, weil das überhaupt nicht zum Rest gepasst hat. Und dann am Nachmittag, am Donnerstagnachmittag, war ich bei meinen Eltern und wir haben dann zusammen unsere Verwandten, ehemalige Nachbarn und Freunde abtelefoniert, um zu erfahren, wie es ihnen geht und was da los ist. Und das war unfassbar. Also ich glaube, diese 2 Stunden oder 2,5 Stunden werde ich nie vergessen. Alle haben geweint, alle hatten Angst um ihre Kinder, ihre Männer, ihre Söhne. Nach diesen 2 Stunden voller Gespräche, ich bin so emotional am Ende gewesen. Und kaum zu Hause angekommen, habe ich dann natürlich weiter Nachrichten gesehen und und ich konnte dann wirklich die ersten Tage kaum schlafen.
Sie haben es jetzt bereits gesagt, nonstop die Nachrichten auf Ukrainisch, Russisch, Englisch und Deutsch verfolgt. Kann man gar nicht glauben, wie unterschiedlich das auch letztendlich dann kommuniziert wird. Sie haben in der Westukraine Verwandte, Freunde und Bekannte. Wie geht es Ihren ukrainischen Verwandten vor Ort? Haben wir uns zuvor bereits kurz ausgetauscht, dass ein Teil Ihrer Verwandten jetzt angekommen sind. Aber vielleicht erklären Sie auch noch, was bedeutet Ruthenien-Deutsche? Was bedeutet Ruthenien vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Also Ruthenien, das ist der in Transkarpatien, also ganz, ganz im Westen der Ukraine, ein Gebiet, das früher zu Österreich-Ungarn gehört hat und deswegen es auch heute noch deutsche Dörfer dort gibt. Ich selbst bin aber in keinem deutschen Dorf geboren. Hintergrund ist, mein Vater ist ein Vertriebener, ein Deutscher, aber meine Mama ist Ukrainerin. Ich habe keine Verwandtschaft mehr auf Vaters Seite in Ukraine, aber natürlich die Verwandtschaft von meiner Mama. Ja, so viel zu Ruthenien. Also wie geht es meinen Verwandten vor Ort? Ich muss sagen, es ist täglich ein anderes Bild, das sich abzeichnet. Zu Beginn war das eine ganz große Panik, die da herrschte. Sie haben uns alle geschildert, dass sie versucht haben, Geld abzuheben, sich riesige Schlangen vor den Banken gebildet haben, es dann auch schwierig war, Geld überhaupt noch zu bekommen. Alle haben versucht, sich noch mit Lebensmitteln zu versorgen. Es kam dazu, dass auch wirklich dann am Freitag die Geschäfte leergeräumt waren, weil jeder das versucht hat. Sie haben erzählt, dass der Markt so voll war, dass ein ganz großes Gedränge war, dass die Zustände schlimmer waren als vor irgendwelchen großen Feiertagen. Sie haben erzählt, dass Sie versucht haben, noch irgendwie einen Stromgenerator zu besorgen, dass das aber alles nicht mehr verfügbar war. Also wie gesagt, alles war ganz, ganz ja, in Panik. Ne? Also was brauche ich, um zu überleben? Das waren so die ersten Tage. Dann kam eine Phase, in der wir das Gefühl hatten, oh, das stabilisiert sich ein bisschen, dass sie alle gesagt haben, okay, wir müssen jetzt nachdenken, was ist das Richtige, was wir tun müssen, dass die ersten Flüchtlinge sind angekommen, dass so die erste Hilfsbereitschaft zu spüren war, auch dort vor Ort, dass da war so ein bisschen das Gefühl da, sie versuchen jetzt geregelt zu handeln. Ne? Also auch die Gemeinden haben ja dann Pläne aufgestellt, Aufrufe, was alles gespendet werden soll und so. Und jetzt die letzten Tage habe ich, gerade so am Wochenende, als ich telefoniert habe, hatte ich das Gefühl, jetzt kommt so langsam die eine richtige Zukunftsangst, dass sie sagen, okay, wir wissen ja gar nicht, wie das weitergeht. Wir haben ja überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass Putin irgendwo aufhört. Und also am Anfang war das eher so das Gefühl, ja, das ist eher Kiew und Osten, und dieses Gefühl weicht mit jedem Tag.
Wir haben uns auch unterhalten, Frau Arzberger, dass die Lebensmittelversorgung schon ein Problem wird. Mhm. Auch in Richtig. Der Westukraine jetzt natürlich, jetzt auch. Mhm.
Genau. Heute früh habe ich auch in den Nachrichten ja gelesen, dass ja auch Ukraine jetzt schon einen Exportstopp macht, ne, für Fleisch, für Gerste, Weizen und so weiter, um auch sicherzustellen, dass sie ihre eigene Bevölkerung dann entsprechend versorgen können, ja. Und das ist auch das Bild, was ich aus meinem Geburtsort mitbekomme. Da sind ja jetzt Flüchtlinge allen verfügbaren Gebäuden, also die Schule, Kindergärten, alle kirchlichen Einrichtungen, da sind überall Flüchtlinge untergebracht. Und alle Flüchtlinge, die sich irgendwie finanziell leisten konnten, haben auch versucht, Privatunterkünfte zu bekommen, also irgendwo in Häusern mit sich ein Zimmer zu mieten, um eben nicht in diesen großen Räumen wie Turnhalle oder Kindergarten mit ganz, ganz vielen Flüchtlingen in einem Raum zu schlafen zu müssen. Und was ich jetzt auch gestern erst wieder gehört habe, ist, dass die Frauen im Ort sich zusammengeschlossen haben und für die Flüchtlinge kochen. Aber das zugeteilte oder verfügbare Essen, das sie bekommen, von der Gemeinde einfach nicht ausreicht. Und inzwischen eben die Frauen des Ortes Nahrungsmittel aus ihren privaten Vorräten mitbringen, ob Nudeln, Kartoffeln etc., um überhaupt für die Flüchtlinge was Vernünftiges kochen zu können. Ja.
Ist dann vor Ort internationale Hilfe?
Also in meinem Geburtsort noch nicht. Da sind die Malteser sind zwar vor Ort, aber haben bis jetzt einfach noch nicht das so organisiert, dass im Ort selbst die Hilfsmittel verfügbar werden. Hintergrund ist, was ich auch nachvollziehen kann, dass sie ja sagen, im Westukraine ist die Lage noch sehr stabil und dass sich die Hilfsorganisation natürlich darauf konzentrieren, wie bekommen sie die Hilfsgüter in den östlichen Teil, wo die Menschen ja noch viel, viel schlimmer dran sind.
Oh, das ist ja doppelt das große Problem, da haben Sie. Das ist richtig. Liebe Frau Arzberg, jetzt haben wir schon bei dem Thema. Einer Ihrer Kollegen aus der Landsmannschaft, Eugen Vogel, hat sofort die Initiative ergriffen und einen Hilfskonvoi organisiert. Wo befindet sich dieser aktuell? Woher wussten Sie, was die Menschen vor Ort benötigen? Was ist das Schwierige an der Logistik? Transport ins Land wahrscheinlich.
Genau, also Eugen hat wirklich sehr, sehr schnell reagiert und hat direkt mit dem Bürgermeister, mit der Bürgermeisterin in Pausching, das ist eins der deutschen Dörfer in der Westukraine, Kontakt aufgenommen und hat auch hier in dem Ort, wo er wohnt, also in Reichertshofen, mit dem Bürgermeister hier vor Ort direkt Kontakt aufgenommen und hat so einen Spendenaufruf gestartet. Von der Bürgermeisterin aus Pausching hat er auch direkt die Liste erhalten, was sie dort für die Flüchtlinge benötigen und für ihre Versorgung. Und genau das waren dann auch die Güter, ja, die organisiert wurden. Und da bereits am dritten Tag des Krieges die Hilfsgüter gesammelt wurden, war zunächst überhaupt nicht klar, wie die Grenzsituation ist, wie die Güter ins Land kommen. Es war ja noch gar nicht organisiert. Gerade an der Grenze war gar nicht klar, wenn das gar keine große offizielle Organisation ist, wie kommen denn die Güter dahin? Wie stellen wir das sicher, dass sie über die Grenze kommen dürfen? Eugen hatte also dann direkt mit einer ukrainischen Spedition Kontakt aufgenommen und hat zwei ukrainische Fahrer gefunden, die bereit waren, in die Ukraine zurückzufahren, mit dem Wissen und der Tatsache, dass sie danach nicht mehr zurückkehren können in den Westen. Inzwischen hat sich die Lage an der Grenze reguliert. Also wir wissen jetzt, dass die Hilfsgüter an der Grenze deutlich leichter über die Grenze kommen, dass da ein vereinfachtes Verfahren jetzt erstellt wurde. Man benötigt quasi nur die Liste, wo auch gelistet ist, welche Güter transportiert werden. Das muss alles dokumentiert sein, wohin sie gebracht werden, an welche Institution. Aber die Lage vor einer Woche sah da noch ganz anders aus und war eine sehr, sehr große Herausforderung, ja.
Ja, toll, dass Sie eben sich eben hier gleich als Landsmannschaft so engagiert haben. Ich glaube, Sie haben jetzt noch zwei Konvois. Sind die jetzt schon über der Grenze oder ist das jetzt?
Die sind noch nicht, die sind unterwegs. Und mein Onkel ist ja auch gerade dabei, auch die nächste Fahrt zu organisieren in das Kinderkrankenhaus in Mukatschewo. Also da, was wirklich sehr, sehr toll ist, da ist eine große Unterstützung da, sowohl von unseren eigenen Landsleuten als auch wirklich von den Gemeinden. Das ist, und von anderen Landsmannschaften auch.
Ja. Ist es jetzt so, dass die Ware oder sagen wir mal die Güter, die Sie jetzt gesammelt haben, dann auch jetzt Möglichkeit haben, dass sie dann über die Grenze dann an vor Ort ankommen? Das haben Sie jetzt sichergestellt,
ja.
Berger. Okay,
genau.
Gut, das ist ein wichtiger Punkt und ich habe Ihnen ja schon angeboten, wenn Sie da was brauchen noch oder selbstverständlich für ein Projekt auch hier, man muss ja immer gezielt schauen, was benötigt wird, wo man am besten sofort helfen kann, dann habe ich Ihnen ja gesagt, sind wir gerne bereit, hier auch Sie zu unterstützen mit einer Spendenorganisation, mit einer Spende. Sie haben das jetzt, ja, diese Dramatik nochmal dargestellt. Was mich aber jetzt auch noch sehr berührt hat, das war jetzt auch Ihre Lebensgeschichte, Ihrer Oma. Ihre Oma erlebt es ja jetzt bereits zum zweiten Mal. Vielleicht können Sie das nur kurz zusammenfassen, was Ihre Familiengeschichte nur kurz bitte.
Also meine Familie hat ja in einem deutschen Dorf in der heutigen Westukraine gelebt. Das war aber damals ja zunächst Österreich-Ungarn, dann hat es eine Zeit lang zur Tschechoslowakei gehört und später wieder zu Ungarn. 1944 ist meine Oma, also es ist sowohl die Familie meiner Oma als auch die Familie meines Opas, die sind geflohen und zwar vor der Roten Armee, weil sie ja Deutsche waren. Meine Oma hat mir erzählt, sie waren ja zunächst erst in der Tschechei auf einem großen Bauernhof und von dort sind sie dann auch weitergezogen ins Sudetenland und haben dort eine Zeit lang als Flüchtlinge gelebt und auch auf irgendeinem Bauernhof haben ihre Eltern dann auch gearbeitet. Und 1945, nach Kriegsende, hat dann ihr Vater ja entschieden, wieder zurückzukehren in die heutige Westukraine. Das heißt, 1945 sind sie wieder zurückgekommen. Das Haus, in dem früher meine Oma gelebt hat, hat nicht mehr ihnen gehört. Das war in der Zwischenzeit besetzt worden. Die Familie, die da gelebt hat, war zumindest so nett und hat ihnen ein Zimmer zur Verfügung gestellt in ihrem ehemals eigenen Haus. Und dann haben sie dort ungefähr ein halbes Jahr gelebt, bis dann die Russen kamen und meine Oma sagt, dieses Bild mit dem Mann mit dem Kalaschnikow in der Hand, das wird sie ihr Lebtag nicht vergessen, der dann gesagt hat, hier, ihr habt jetzt eine halbe Stunde Zeit, packt eure Sachen. Und die Oma sagt, was hatten wir denn noch? Wir sind ja vorher geflohen, wir hatten nur noch die paar Sachen, die wir überhaupt während der Flucht mitnehmen konnten. Wir hatten ja nichts zum Packen. Und die Sachen haben sie dann quasi wieder mitgenommen und sind dann in einen Zug, zum Zug gebracht worden und nach Sibirien verschleppt worden, ja. So, und das heißt, meine Oma sagt natürlich, sie kann diese Bilder die gerade im Fernsehen sind, von sowohl dem Krieg als auch von den Flüchtlingen, von den Mamas mit ihren Kindern. Sie kann das nicht sehen. Sie hätte auch nie im Leben gedacht, dass sie das nochmal sehen muss. Und sagt, sie schaut nur noch, wann, wo, welche Messe auf welchem Fernsehkanal ist. Und dann betet sie, dass das ganz schnell bitte vorbeigehen soll.
Ja, das hoffen wir alle. Und es ist unser größter Wunsch, dass dieser Krieg, dieser schreckliche Krieg, so schnell wie möglich vorbeigeht und dass dieser Krieg sofort gestoppt wird. Das ist, was da humanitär passiert, was die Frauen und Kinder, aber insgesamt die Bevölkerung passiert, kann man eigentlich nicht mehr in Worte fassen. Liebe Frau Arnsberger, Ihre Oma ist ja jetzt in Deutschland. Sie ist, glaube ich, in den 80er Jahren, glaube ich, dann nach Deutschland gekommen. Und das haben wir heute am 8. März, der Nationale Weltfrauentag. Ich würde jetzt sagen, Ihre Oma und Sie sind sehr starke Frauen. Und abermals, wie schon nach dem Zweiten Weltkrieg, sind es Frauen und Kinder, die fliehen mussten. Eine ihrer Klassenkameradinnen selbst musste fliehen und hat ihren Mann in der Ukraine zurückgelassen. Wie etliche Frauen, die ihren Partner, ihre Brüder oder Väter zurücklassen mussten. Welches Bild haben Sie gewonnen? Wie geht es mit den Frauen, mit den Kindern vor Ort auf der Flucht? Und soviel ich weiß, haben Sie auch eine Bekannte, die mit ihren Kindern Netze strickt, mit denen die Panzer getarnt werden sollen. Ja, vielleicht können Sie einfach vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, also die Frauen, muss sagen, die haben meinen höchsten Respekt, weil es ist ganz sicher keine einfache Entscheidung, die man trifft, wenn man seinen Partner dort lässt und die Kinder packt und hierher fährt. Sie haben es ja schon gesagt, ne, eine meiner Klassenkameradinnen ist tatsächlich hier und so wie sie, so ist es bei vielen, die den Weg nach Europa wählen. Das sind vor allem die, die hier Verwandte oder Bekannte haben, die dann sagen, okay, da ist irgendjemand, den ich kenne, ich packe jetzt meine Sachen und ich gehe über die Grenze und hoffe, dass es dort besser ist. Viele, viele Frauen sind gerade in der Westukraine, die eben niemanden irgendwo in Europa haben und die sich noch gar nicht trauen, diesen Weg zu gehen. Auch sie mussten ja genauso ihre Familie, ihren gewohnten Arbeitsplatz, ihr Zuhause verlassen, um in Sicherheit zu sein. Ich hoffe und bete für sie alle, dass sie dieses Gefühl der Sicherheit sowohl bei uns als auch in dem Westen der Ukraine bekommen. Und ja, Sie haben vorhin gesagt, die Netze, die gestrickt werden. Also tatsächlich ist es so, dass gerade die Kinder ja keine Schule haben in Ukraine und ob Flüchtlinge oder auch die einheimischen Kinder damit, die beschäftigt sind und was Sinnvolles tun damit, weil jede Person möchte dieses Gefühl haben, dabei zu tragen und zu helfen. Tatsächlich wird gerade organisiert, dass Kinder eben häkeln oder stricken, so ganz große Netze für die Panzer, damit sie bedeckt werden, ne, grün, braun, damit sie nicht zu sichtbar sind. Und das machen die gerade vor Ort tatsächlich, weil jeder das Gefühl haben möchte, etwas zu tun, damit es bald aufhört. Ja, an dem heute am 8. März, Internationaler Weltfrauentag. Ich hoffe, dass wir alle Frauen zusammenhalten, egal woher wir kommen. Und dass wir einfach so schnell und so bald wie möglich in Frieden wieder leben können.
Ja, das kann ich nur unterstützen. Und deshalb gilt unsere Solidarität vor allem heute an diesem Internationalen Frauentag, vor allem den Frauen der Ukraine mit ihren Familien. Was haben Sie und die Landsmannschaft für die Zukunft geplant? Was steht bei Ihnen an? Wo sehen Sie demnächst Handlungsbedarf?
Also wir als Landsmannschaft, hatte ich vorhin schon kurz gesagt, mein Onkel organisiert gerade wieder einen Transport in ein Kinderkrankenhaus in Mukatschewo. Wir warten zudem auch auf Eugens Rückkehr, um besser auch einschätzen zu können, was als nächstes benötigt wird. Das heißt, wir werden auf jeden Fall weitere Hilfstransporte organisieren und so viel wie möglich helfen. Ich hätte jedoch eine große Bitte. Wir sind eine sehr, sehr kleine Landsmannschaft, ein kleiner Verein. Wir können also immer nur sehr lokal helfen, und zwar genau dahin, wo wir Verbindungen haben, wo wir einfach die Kontakte durch unsere Kontakte unterstützen können. Mein großer Aufruf wäre, bitte, bitte spenden Sie an die großen internationalen Organisationen. Denn nur die Großen haben die Möglichkeit, bis in die Kriegsgebiete vorzudringen. Und das schlimmste Leid, das findet dort statt, wo ältere, schwächere, kranke Menschen gar nicht fliehen können und dieser humanitären Katastrophe völlig ausgeliefert sind, die ohne Wasser, ohne Lebensmittel, ohne Strom oder Heizung ausharren müssen, und zwar in täglicher Angst um ihr Leben. Also bitte helfen Sie diesen Menschen, indem Sie wirklich den großen Organisationen spenden.
Dankeschön, Platzberger, das war jetzt noch ganz wichtig. Und weil die einfach die Logistik haben und auch mit den internationalen Hilfsorganisationen dann auch andere Zugänge haben. Ja,
richtig.
Genau. Vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen, liebe Frau Atzberger. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Frau Atzberger, für dieses sehr emotionale Gespräch.
Das war eine Sonderfolge des Podcasts Lebenswege von Silvia Stiersdorfer. Wir hören uns wieder in einer Woche. Da geht es dann mit der ganz normalen Podcast-Reihe weiter. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.